ARD.
Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Offensive auf Rafah geht weiter. Dort sollen mehrere palästinensische Bewaffnete getötet worden und weitere Waffenlager sowie Tunnelschächte gefunden worden sein. In der Ukraine droht Kommandeuren ein Strafverfahren wegen militärischen Versagens. Zu Beginn der neuen russischen Offensive bei Kharkiv sollen sie die Verteidigung nicht ordnungsgemäß organisiert haben. Und die EU-Finanzminister wollen zur weiteren Unterstützung der Ukraine eingefrorenes russisches Vermögen nutzen. Das sind einige unserer Themen heute am Samstag, dem 25. Mai um 16 Uhr. Das israelische Militär ist weiter in Rafah im Gazastreifen im Einsatz, obwohl der Internationale Gerichtshof ein sofortiges Ende der Offensive gefordert hat. Ein Sprecher der Armee sagte, es seien mehrere palästinensische Bewaffnete getötet worden, die zuvor auf Soldaten geschossen hätten. Zudem habe man in Rafah weitere Waffenlager und Tunnelschächte gefunden. Nach palästinensischen Angaben wurde bei einem israelischen Luftangriff in der Stadt ein Zivilist getötet. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Der Internationale Gerichtshof hatte Israel gestern zu einer sofortigen Beendigung des Militäreinsatzes in Rafah verpflichtet. Mit der Entscheidung entsprach das höchste UN-Gericht einer Forderung Südafrikas. Der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs, unter anderem gegen Yahya Sinwar, hatte für Aufsehen gesorgt. Er gilt als Drahtzieher der Angriffe vom 7. Oktober auf Israel. Sinwar, der auch Abu Ibrahim, der Schlechter von Khan Yunis, genannt wird, saß 22 Jahre lang in israelischer Haft, bis er im Rahmen eines Gefangenenaustausches freigelassen wurde. Im Gefängnis hatte Sinwar Vertrauen zu einem Israeli gefasst, der war sein Zahnarzt und rettete dem Terroristen mit seiner Behandlung das Leben. So war es möglich, dass Sinwar den Terror des 7. Oktober befehligen konnte, der tiefe Trauer bei seinem Lebensretter auslöste. Bettina Meyer sprach mit ihm.
Yuval Bitton hält das Plakat seines lächelnden Neffen Tamir Adar in der Hand. Darauf steht: Bringt ihn jetzt nach Hause. Bitton aber weiß, dass Tamir nicht mehr lebt.
It's Tamir. This is the picture. Wow, my dear nephew.
Das ist Tamir, mein lieber Neffe, 38 Jahre alt. Seine Tochter ist 3, sein Sohn 7. Er war Bauer, liebte das Land. Am 7. Oktober verließ er sein Haus in Niaos, kämpfte im Sicherheitsteam des Kibbutz gegen hunderte Terroristen, 2,5 Stunden lang. Sie hatten keine Chance.
Der zweifache Familienvater sei von der Hamas verletzt nach Gaza verschleppt worden, dort gestorben, erzählt Tamirs Onkel. Yuval Bitton hält inne, erinnert sich an seine Zeit als Gefängniszahnarzt in den 90er und 2000er Jahren. Damals behandelte Bitton ausgerechnet den Mann, der als Drahtzieher des 7. Oktober gilt. Der heutige Anführer der Hamas in Gaza, Yahya Sinwar.
He know about Tamir. I know that he know about Tamir. When I save Sinwar life.
Er weiß über Tamir Bescheid, das weiß ich genau. Ich habe Sinwars Leben gerettet. Er hatte einen Abszess in seinem Gehirn und ich war der Arzt, der es diagnostizierte. Er sagte mir, ich schulde dir mein Leben. Er wollte meine Telefonnummer, als er freigelassen wurde. Aber Sie haben ja gesehen, was er am 7. Oktober gemacht hat. Er ließ meinen Neffen sterben.
Plötzlich fällt es Bitton schwer zu reden. Dabei hält er seit seiner Pensionierung Vorträge über die Hamas und Sinwar. Er habe viel mit dem Terrorchef diskutiert. Schon damals habe Sinwar aus dem Gefängnis heraus die Strippen gezogen. Vermeintliche Verräter ließ er brutal ermorden, ihnen die Köpfe abschlagen, so Bitton. Beim Zahnarzt aber habe sich Sinwar sicher gefühlt. Deshalb sei er als Arzt vom Geheimdienst angeworben worden, um Sinwar Informationen zu entlocken, erzählt Yuval Bitton.
Die Gefangenen vertrauen den Ärzten. Ärzte sind für Araber wie Götter. Alles, was sie sagen, ist akzeptabel.
Über die Jahre lernen sich Sinwar und Bitton kennen. Ist Hamas-Terrorist Sinwar wirklich ein Psychopath?
Nein,
überhaupt nicht. Ich mag diese Diagnose nicht. Wenn er ein Verrückter ist, erwarten Sie nichts. Aber Sinwar weiß genau, was er tut. Nicht nur Sinwar. Rauchi Mushtar ist der zweitwichtigste Terrorist nach Sinwar. Sie treffen Entscheidungen gemeinsam. Aber Mushtar ist schlimmer. Wenn wir Sinwar beseitigen, ist der Nächste noch schlimmer. Die denken alle gleich.
All of them thought the same.
Auch Rauchi Mushtar, heute Mitglied des politischen Büros der Hamas, habe er damals behandelt, sagt Bitton. Die meisten Anführer der Hamas saßen mehr als 20 Jahre im israelischen Gefängnis. Viele, auch Sinwar, kamen im Austausch für den entführten Soldaten Gilad Shalit 2011 frei. Bitton zufolge ein schwerer Fehler, vor dem er damals gewarnt habe. Als Geheimdienstler war Bitton auch im Shalit-Verhandlungsteam. Er habe Sinwar gefragt, ob es das wert sei, einen israelischen Soldaten zu entführen. Denn dadurch seien schon damals Tausende in Gaza, Terroristen und Unschuldige getötet worden.
You know what Sinwar told me? He ready.
Wissen Sie, was Sinwar mir geantwortet hat? Er ist bereit, auch 100.000 Palästinenser zu opfern, nur um 200 Gefangene freizubekommen. Für Sinwar spielt das Leben der Bevölkerung in Gaza keine Rolle. Die denken nicht wie wir. Die Hamas betet den Tod an, wir das Leben.
They worship death and we worship life.
Weil er als Arzt geschworen hat, Leben zu retten, würde er sich immer wieder dafür entscheiden, einem Gefangenen, wie damals Sinwar, zu helfen, gesund zu werden, fügt Bitton hinzu. Auch wenn die Verkettung der Ereignisse seinem Neffen am 7. Oktober das Leben gekostet hat. Bitton holt sein Handy hervor. Sein zweiter Neffe Nir, Tamirs Bruder, der auch in Nir-Oz lebte, hat das Massaker überlebt. Er sei der Nachbar und ein enger Freund gewesen von Shiri Bibas, die mit ihren Kindern am 7. Oktober entführt wurde.
This is the Nir-Oz.
Das ist das Haus der Bibas-Familie. Hier daneben, das ist Nirs Haus. Nir hat alles gehört. Schauen Sie, es sind hunderte Terroristen und keine Armee ist hier.
Mit Schuld am 7. Oktober trage Bitton zufolge auch die israelische Regierung, weil sie die Hamas unterschätzt hat und weil sie im Krieg keinen Plan hat, wer die Kontrolle im Gazastreifen übernehmen soll, kritisiert Bitton.
I knew from what Sinwar afraid.
Ich weiß, dass es nur eine Sache gibt, vor der sich Sinwar fürchtet. Seine Macht an die Fatah zu verlieren, nicht an Israel. Sinwar weiß, wie er Israel bekämpfen kann und dass sie nicht für immer in Gaza bleiben. Aber wenn er die Kontrolle an seine eigenen Leute, am Palästinenser wie die Fatah verliert, ist das etwas anderes.
To his people, part of his people, the Fatah, it's different.
Eine Kontrolle des Küstenstreifens mit Hilfe von Palästinensern, die nicht die Hamas unterstützen, in Zusammenarbeit mit arabischen Staaten wie Ägypten oder Saudi-Arabien und den USA. Dies hätte den Druck erzeugen können, die noch lebenden Geiseln zu befreien. Nun sei es Bitton zufolge für die meisten zu spät. Erwarten könne man von Sinwar nichts, nur dass er bereit sei zu sterben.
He will not escape. From Gaza. If someone say,
er wird nicht aus Gaza flüchten. Wenn jemand sagt, Sinwar wird versuchen, nach Ägypten zu fliehen, dann verstehen sie nichts über die Hamas. Er wird in seinem Land bleiben, auch wenn er von Israel getötet wird. Er wird in die Geschichte eingehen für das, was er Israel angetan hat.
Now is in the history. What he made to Israel.
Zusammen mit seiner Familie kämpft Bitton dafür, dass die noch lebenden Geiseln freikommen. Auch die Leiche seines Neffen, Tamir Adar, ist noch in Gaza. Die Familie wünscht sich nur noch, dass sie ihn bald beerdigen kann.
Und jetzt blicken wir in die Ukraine. Dort droht mehreren Kommandeuren ein Strafverfahren wegen militärischen Versagens zu Beginn der neuen russischen Offensive bei Kharkiv. Das staatliche Ermittlungsbüro habe Untersuchungen eingeleitet, berichten ukrainische Medien. Den 28 Offizieren werde vorgeworfen, die Verteidigung an der Grenze zu Russland nicht ordnungsgemäß organisiert zu haben. Nach dem Angriff am 10. Mai musste die ukrainische Armee ihre vorderen Stellungen und mehrere Dörfer räumen. Nach Angaben von Präsident Selenskyj haben die Truppen inzwischen in einigen Gebieten der nordöstlichen Region Kharkiv wieder die Oberhand über die russischen Angreifer gewonnen. Die Europäische Union will ihre Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland verstärken. Die G7-Finanzminister verständigten sich auf ihrem Treffen im norditalienischen Stresa auf eine Ausweitung der Sanktionen gegen Russland und auf Maßnahmen zur Stärkung der Ukraine. Einzelheiten dazu von Lissy Kaufmann.
Es war eines der zentralen Themen des G7-Finanzministertreffens in Italien. Wie kann die Ukraine auch im kommenden Jahr finanziell unterstützt werden? Und wie nutzt man dafür das eingefrorene russische Vermögen? Dass die Erträge aus den rund 300 Milliarden Euro überhaupt abgeschöpft werden, darauf haben sich die EU-Staaten erst vor kurzem geeinigt. Die USA würden gerne weitergehen und mit den Zinsen etwa höhere Kredite absichern, um so noch mehr Geld zur Verfügung stellen zu können. Wir sind bereit, weitere smarte unternehmerische Wege zu gehen, hat Bundesfinanzminister Lindner nach dem Treffen gesagt. Über Details werde in den kommenden Wochen ausführlich geredet. Das Thema dürfte beim Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs Mitte Juni wieder auf der Tagesordnung stehen.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.